Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Herr Späth, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, danke.
Ich habe schon geguckt, Sie haben gerade Ihr Sakko ausgezogen, da war keine Schlange drunter zufälligerweise.
Keine Schlange, ne? Die habe ich während meines Umzugs von Bonn nach München dem damaligen Tierpfleger geschenkt.
Sie hatten tatsächlich damals im Büro immer eine Schlange dabei?
Ich hatte in meinem Chefbüro ein extra angefertigtes Terrarium mit zwei wunderschönen Königspythons.
Wie groß?
Ja, so 1,50, 1,60 jede.
Die passen doch gar nicht unter Sakko.
Da müssen sie die fragen.
Also aber ganz im Ernst, Sie sind da gesessen in Ihrem Chefbüro und hatten eine Königspython unterm Sakko?
Ja, jetzt einmal auf dem Boden bleiben. Ich hatte mein Sakko immer über die Rückenlehne gehängt.
So wie jetzt gerade auch?
Ja, das habe ich jetzt gerade auch. Und hatte öfter mal so zur Arbeit eine meiner beiden Schlangen auf dem Schoß und die sind dann so über mich drüber gerabbelt und hinten auf die Lehne und hat sich immer unter das Sakko gelegt, weil Schlangen ja gerne so in der Höhle drin sind. Ja. Wenn es dunkel ist und geschützt, fühlen die sich wohl.
Und wenn Sie da so den ein oder anderen Geschäftspartner im Büro hatten, wie haben die reagiert?
Die haben gar nichts gemerkt. Nur wenn ich mal sagte, ja Moment, ich nehme da schon einmal Sakko, dann kam dann die Königspython raus.
Das war dann so der Moment, wo der Ton etwas anzog, oder?
Nein, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht.
Sie haben ja sowieso, Herr Späth, eine Vorliebe für nicht ganz ungefährliche Tiere. Eisbäre wäre das nächste Stichwort.
Ja, klar. Das betrifft natürlich diesen Riesenkomplex meiner 5 Arktis-Expeditionen. Und mich haben diese Viecher fasziniert.
Die sind aber nun wirklich gefährlich,
ja,
wenn man denen zu nahe kommt.
Ich habe 2 Angriffe immerhin erlebt von denen.
Wie haben Sie die überlebt?
So dramatisch war es nicht. Das eine Mal war da so ein Pärchen, das war eigentlich witzig, weil wir da an der Ostküste waren, die Nährbucht ungefähr da drauf, nur auf ein Eisbärenpärchen, die waren ein paar hundert Meter weg. Aha. Und standen erstmal starten und dann fing das Männchen an, mit erheblicher Geschwindigkeit nach mir zu laufen.
Die werden richtig schnell.
Ziemlich, die machen Sätze bis 6-7 Meter.
Also das heißt, wenn du in der Nähe bist, kommst du auch nicht mehr weg?
Zu Fuß nicht.
Gut. Was war Ihr Vorteil?
Mein Freund Thur haute mir auf die Schulter und sagte, have fun with your little polar bears und rauschte davon.
Bitte?
Ja. Ich stand da, aber man hat ja immer den laufenden Motor am Motorschlitten. Man hat auch die Waffe dabei.
Okay.
Und dann rannte dieser Bär so ein paar hundert Meter nach mir und so vielleicht 300-400 Meter blieb er stehen, schaute sich um nach seiner Gattin mit einer Körpersprache, die sagte, ja, Alte, wo bleibst du jetzt?
Ja, wie im richtigen Leben.
Wie im richtigen Leben. Und die hatte so eine Körpersprache, also mich kriegst du da nicht hin. Und dann hat er sich aufgestellt, so ein paar Imponiergesten gemacht und ist dann relativ kleinlaut zu seiner Angetrauten zurück.
Das heißt, das Eisbärenweibchen hat Ihnen vermutlich vielleicht das Leben gerettet?
Nein.
Wieso sind Sie denn eigentlich nicht weg? Sie haben geguckt, wie der auf Sie zuläuft?
Ich war neugierig, ich wollte mal sehen, was passiert und außerdem wollte ich ihn fotografieren.
Verstehe. Wie lange hätten Sie noch gewartet?
Oh ja, vielleicht, wenn er so 100 oder 50 Meter da ist, dann springt man schnell auf die Maschine und gibt Vollgas. Da kommt er ja nicht mit.
Aha. Das zweite Mal? Wie haben Sie den zweiten Angriff
überlebt? Das war aus 5 Metern. Das war wenige Stunden hinterher, als wir eine Bärin trafen mit ihren beiden Jungen, so Jährlinge. Und der Thur, dieser verrückte Hund, sagte zu mir, setz dich bei mir hinten auf den Schlitten, dann kannst du besser fotografieren. Ich mit dem 80-200er Zoom. Und der hat jetzt die umkreist und immer engere Kreise gezogen, damit ich immer besser fotografieren konnte.
Dann fühlte die sich vermutlich irgendwann bedroht?
Die war sehr genervt. Ja, die ließ dann auch mit so einer Wolte ihre beiden Babys davonlaufen. Und als der Thur so auf 5 Meter Distanz den engsten Kreis drehte, sprang die ansatzlos. Und der Thur hat Gott sei Dank sofort Vollgas gegeben, sodass die ins Leere sprang. Aber ich habe noch ein Foto von der Lady, wie sie gerade auf dem Absatz herumschnellt.
Und das war richtig knapp.
Es war zumindest so, dass ich hinterher mich etwas unwohl fühlte und denkte, scheiße.
Ja, Sie sprechen jetzt so entspannt darüber, da bin ich mir sehr sicher, dass Ihre Gemütslage damals nicht ganz so entspannt war. Da geht der Puls schon hoch.
Ja, natürlich, aber ich war auch nicht panisch. Ich habe ja gesehen, also es kann relativ wenig passieren.
Sie haben wochenlang auf einer dieser Expeditionen ja mal alleine in einer Hütte gelebt.
Zweimal,
ja. Zweimal sogar im Eisfjord. Was lernt man da über sich im ewigen Eis alleine?
Man geht ja nicht hin, weil man da so ein aktives Lernprogramm verfolgen will. Aber was ich gelernt habe, ist so wirklich ja, zur Ruhe zu finden. Diese unglaubliche Beschaulichkeit, die das gibt, wenn Sie nachts um 2 am Fenster sitzen, die Sonne brennt rein, draußen laufen hunderte, tausende von Eisschollen vorbei auf dem Fjord, zwischendrin sitzt eine Robbe drauf, guckt mal kurz rüber, ja, als würden die Taxi fahren. Und das ist ein so unglaublicher Frieden und eine so manchmal unerträgliche Schönheit, die sie damit kriegen.
Ja. Unerträgliche Schönheit?
Es ist manchmal so, ich habe da Situationen erlebt, wo mir wirklich die Tränen in die Augen schossen, dass ich dachte, das ist so schön, das kannst du niemandem erzählen.
Wow. Also ich bin mir sehr sicher, dass der ein oder andere sich jetzt denkt, nächsten Urlaub verbringe ich jetzt mal in der Arktis. Kann man das einfach so machen heutzutage? Mal
ja, kurz in die Arktis fahren? Es gibt auf Spitzbergen inzwischen so eine Tourismusindustrie, von der ich wenig halte. Mhm. Ja. Weil sie müssen ein bestimmter Typ sein.
Man muss Einsamkeit aushalten.
Ja, man muss Einsamkeit aushalten können, sich selber. Und man muss natürlich auch die Gefahr ertragen können. Und das Miese da oben ist, es sieht immer alles normal aus.
Und aus dem Nichts?
Aus dem Nichts heraus und immer von hinten. Immer, wenn Sie nicht damit rechnen.
Ja, auch das passt wie im richtigen Leben.
Ja, ja, klar.
Aus dem Nichts und fast immer von hinten. Wenn man sich mit Ihrer Biografie beschäftigt, Herr Späth, zumindest ging das mir so, dann kann man schon auf den Trichter kommen, das ist ein Wunder, dass der noch am Leben ist. Nicht nur wegen der Eisbärenattacken, sondern wir werden gleich ausführlich über Ihre Kindheit sprechen, auch was da passiert ist. Da wären Sie ja fast auch umgebracht worden. Ja, ja. Später ist auch noch so einiges passiert. Sie haben viele Erfolge gefeiert, Sie waren ganz oben, Sie waren ganz unten.
Ja, richtig,
wundern Sie sich manchmal selbst?
Ja.
Und sagen sich dann was?
Mei, es war noch nicht Zeit.
Und mit diesem Mei vorneweg. Mei.
Ja gut, schauen Sie, ich habe gerade im Polargebiet habe ich Situationen erlebt, da habe ich geschlottert vor Angst. Und wenn Sie dann alleine sind und sowas durchleben, und das ist ja für Sekunden drauf vorbei, ja, da merken Sie auch Ihr ganzes Elend, Ihr ganzes kreatürliches Elend. Ja. Aber ich sage mal so, Sie werden es vielleicht für übertrieben halten, ich habe mich vor ein paar Jahren mal in einer schwachen Minute hingesetzt und mal so zusammengeschrieben, die Situationen, in denen es in meinem Leben um meinen Hals ging. Und ich bin auf, glaube ich, 28 gekommen.
Bitte? Ja. 28? Sie waren 28 Mal in lebensbedrohlichen Situationen?
Sagen wir mal, in Situationen, deren Folgen nicht mehr ganz überschaubar waren. Ich mag es nicht so dramatisch.
Wenn ich jetzt ein Filmemacher wäre, dann würde ich sagen, komm, lass uns dein Leben verfilmen. Warum ist das noch nicht passiert?
Ersparen Sie mir, mich zu dieser Münchner Filmszene zu äußern.
Ja, es muss ja nicht die Münchner Filmszene sein. Ja, könnte ja auch die Berliner, die Hamburger, die Hollywood-Filmszene sein, die ihr Leben verfilmt.
Ich bin ja noch relativ jung, man kann ja schauen, was noch kommt.
Das stimmt. Ja? So, jetzt wollen wir uns erstmal mit dem Lebenslauf beschäftigen, den ich versucht habe, wie für jeden Gast. Hier ist er. Okay. Bitte schön, Herr Späth, setzen Sie die Brille auf. Sie tragen vor und anschließend werden wir das mit mehr Leben füllen und Sie können dann auch gerne kommentieren. Bitte schön.
Ich heiße Bernd Späth und mein Leben war lange eine einzige Fieberkurve. Meine Kindheit war die Hölle und ich habe nur überlebt, weil es mir immer wieder gelang, der Realität zu entfliehen. Meine Liebe zu Büchern und zum Schreiben hat mich mein ganzes Leben nicht verlassen und mir große Erfolge beschert. Lange war ich auf dem Weg nach oben. Aber kurz vor dem beruflichen Höhepunkt hat es mich dann zerbröselt und ich wäre fast gestorben. Heute habe ich mich vom Höher, Schneller, Weiter verabschiedet und konzentriere mich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.
Oh, ja. Passt.
Passt?
Passt. Gut, dann bin ich schon mal zufrieden. Dann fangen wir mal vorne an.
Ich hatte Schlimmeres befürchtet.
Was haben Sie befürchtet? Was hätte da drinstehen können? So? Was für ein Quatsch?
Na, man hat ja seine Erfahrungen mit Rundfunkinterviews. Und ich finde, ein Großteil davon nervt mich, weil sie so oberflächlich sind.
Ja.
Und was hier steht, geht in die Tiefe. Ich hatte immer einen ziemlichen Hang zum Existenziellen und auch zum Abgründigen.
Ja.
Das lässt dieser Text zumindest erahnen.
Keine Vorschusslorbeeren, Herr Späth. Wir fangen ja gerade erst an. Wer weiß, was Sie danach sagen.
Ich werde mich immer freimütig äußern.
Sehr gerne, so soll es sein. Also Bernd Späth, geboren am 9. Dezember 1950 in Fürstenfeldbruck. Und wir werden ja gleich über die schlimme Kindheit sprechen. Sind Sie heute versöhnt mit Ihrer Geburtsstadt?
Also ich bin auf Distanz heute. Ich habe da keine Antipathie, aber auch keine besondere Zuneigung mehr. Es ist ein abgeschlossenes Kapitel.
Es gibt einen autobiografischen Roman von Ihnen, Trümmerkind 2002 erschienen. Der hat damals für großen Wirbel gesorgt. Sie verarbeiten damit die Nachkriegszeit in Fürstenfeldbruck. Warum wurden Sie damals so vehement beschimpft als Nestbeschmutzer und was da alles so kam?
Also wissen Sie, mir hat mal einer eine unheimlich beleidigende Mail geschickt und dem habe ich geantwortet, wenn Leute wie Sie sich aufregen, dann trifft's schon die Richtigen.
Das ist ja oft Kern des Ganzen, dass was Wahres dran ist, nur dann regen sich die Menschen wirklich auf.
Ja, ich habe es eigentlich nicht verstanden, Aber ich habe natürlich gewusst, es gibt in Kleinstädten und provinziellen Gesellschaften immer so eine Engstirnigkeit und so, ja, wir stehen ja mir jetzt da. Und mir hat dann einer gesagt, du Drecksau, du tickst die Stadt durch den Dreck und verunglimpfst uns, du kehrst aus der Stadt austrieben, für die brauchst du ein Stadtverbot. Ja, deine Bierhütte kehren allesamt nicht verbrennt.
Solche denke, Mails kamen da, ja.
Ja, das war mündlich, eine normale Konfrontation ja. Gegenüber. Ich habe mir gedacht, das war ja genau diese Art von Hirnlosigkeit, die ich auch literarisch behandelt habe.
Wobei man ja mal dazu sagen muss, dass Sie durchaus auch sehr liebevoll Ihre Kindheit und Ihre Jugend da schildern. Es ist ja nicht nur böse, was Sie da über Ihre Heimatstadt geschrieben haben.
Überhaupt nicht. Ich habe nur damals geschrieben, was das für eine Zeit war.
Die Nachkriegszeit.
Das war die Zeit nach dem Krieg. Sie war bestimmt von einer Unmenge von Verstümmelten, also Männer ohne Arme, Beine, ja, teilweise beide Beine amputiert. Das hat eine spezielle Atmosphäre geschaffen.
Vor allem Männer, die auch nicht reden konnten über das, was sie erlebt hatten?
Jein, also die sich nicht auseinandersetzen konnten. Aber ich weiß, dass ich als 5-6-Jähriger mit meinem Großvater da im Landsberger Hof saß und dann saßen da die alten Krieger und haben mir erzählt, ja, wie der Kamerad mit dem Bauchschuss 11 Stunden draußen gelegen ist und geschrien hat. Also es war eine hochtraumatisierte Zeit.
Ja, und das beschreiben Sie in diesem Roman ja. Und wurden dafür beschimpft, also auch zum Teil eben nicht nachvollziehbar. Ihr kleiner Sohn wurde damals sogar angegriffen, oder?
Ja, es gab 2 richtig üble Vorfälle. Das eine war, dass er im Dunkeln von irgendwelchen Kahlköpfen mit dem Motorrad den Gehweg entlang gehetzt wurde. Da war er 9. Und in seiner Verzweiflung kopfüber über einen Gartenzaun gehechtet ist in der Hoffnung, dass da drüben nichts ist, weil er so Angst hatte. Und was zweimal der Fall war, war, dass jemand anrief und sagte, hallo Kevin, bist du bereit, mir Informationen über Bernd Späth zu geben? Das war, ja, man wirkte etwas paranoid, aber ich war da der festen Überzeugung, dass ich da observiert wurde.
Mhm. Aber nochmal so zum Verständnis für uns, ja. Es ging um einen Roman, also nicht um irgendwelche Tatsachenschilderungen. Sind Sie sich irgendeiner Schuld bewusst, dass Sie so überzogen die Zeit geschildert haben?
Also wissen Sie, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder ist es Fantasie, dann braucht sich niemand aufzuregen. Oder ist es Realität, dann braucht sich schon gar keiner aufregen. Letzteres ist der Fall. Der Roman behandelt zu 95% meine eigene Kindheit. Ja, so war's. Und so war auch die Zeit.
Aber diese Erlebnisse haben dazu geführt, dass Sie dann eben nach München gezogen sind vor ein paar Jahren.
Zusammen mit ein paar anderen sehr persönlichen Faktoren, dass ich sagte, jetzt reicht's hier. Hier habe ich nichts mehr verloren, da bin ich nach München.
Basis dieses Romans ist ja eben auch Ihre Kindheit. Und Sie sagen, oder Sie haben gesagt, meine Kindheit war die Hölle.
Ja.
Das würden Sie auch heute so unterstreichen.
Genau so.
Warum haben Sie diese Hölle überhaupt überlebt?
Ich halte mich für den zähesten Menschen, den ich kenne.
Sie kennen natürlich auch keinen so gut wie sich, vermute ich.
Ja, ich kenne viele. Aber es war eine Situation, die man auch als Kind nur überleben konnte, indem man sagte, ich mache mich jetzt ganz klein, ich falle nicht auf und ich versuche am Leben zu bleiben.
Es ist eine Geschichte wie aus einem schlechten Märchen.
Ja.
Ihre Mutter hat den Vater und Sie verlassen, da waren Sie 2.
2,5.
Und dann hatten Sie die klassisch böse Stiefmutter, die sie nicht wollte, die sie abgelehnt hat, die sie drangsaliert hat und der Vater, der sich eben auch nicht gewehrt hat, mehr oder weniger dagegen.
Ja, das wäre ja noch gegangen, aber man muss ja sagen, mein Vater war erstens ein Nazi bis in die Knochen, der nur parieren kannte.
Also eben auch nach dem Krieg?
Ja, ja, und der schwer traumatisiert war vom Krieg und alle Schuld abgelehnt hat, wütend abgestritten. Und er war auch jemand, der mich hasste, also aktiv hasste.
Warum?
Er war ein krankes Hirn. Und dazu kam noch, dass er wohl meine Mutter verdächtigt hatte, ich sei nicht von ihm. Sie haben sich wohl beide während dieser kurzen Ehe einige Freiheiten genommen. Und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, habe ja auch meine Tiefenanalyse absolviert, um mal hinter diese Geschichten zu kommen. Und bin heute überzeugt, er hatte sich so verstiegen in die Vorstellung, die ist abgehauen und den Bankert hat es mir da lassen.
Ja. Und Sie haben das alles abgekriegt?
Ich habe es voll abgekriegt.
Sie haben im Vorgespräch berichtet, dass Ihre Eltern bzw. die Stiefmutter und Ihr Vater verabredet hatten wohl, Sie umzubringen.
Ja.
Wissen Sie das?
Ich weiß es.
Das ist ja.
Ich habe sehr konkrete Erinnerungen.
Total
nur wissen
pervers.
Sie, das ist ja, es ist aber auch eine irgendwie unheimlich spannende Geschichte, weil ich hatte das abgekapselt. Es war mir nicht mehr im Bewusstsein.
Wie alt waren Sie da, als das
passierte? Da war ich 4, als das passierte. Und ich denke, ein Kind, das mit so einer Situation konfrontiert ist, überlebt eigentlich psychisch nur, wenn es das wegschiebt.
Verdrängt. Ja.
ich hatte das nicht mehr präsent, aber ich hatte immer wieder mal so, ja, so irgendwelche Bilder so oder Fetzen, ja, die da kamen. Und ich weiß, dass ich mit 8 Jahren mit meinem Freund Zwitschke an dieser Stelle stand und sagte, ich habe das Gefühl, das ist ein heiliger Platz für mich, aber ich weiß nicht mehr warum.
Was ist denn da passiert überhaupt?
Halten Sie es aus, wenn ich es erzähle.
Ich versuch's.
Okay. Also ich entsinne mich, dass es eine wütende Auseinandersetzung gab, dass meine Stiefmutter meinem Vater die Hölle heiß machte und er dann mich in sein Auto, so einen blauen DKW-Kastenwagen, kommandierte. Bleich, einsilbig, alle Versuche von mir geblockt, mit ihm zu reden. Er fuhr raus an den Brucker Stausee, wo damals diese alte Eisenbahnbrücke stand, und ging mit mir ans Wasser. Und da stand ich etwas ratlos, so eine Geste, ja, sag ja was, spulen. Und ich kniete mich nieder, was mich als Kind verwunderte, weil mir Nähe zum Wasser immer streng verboten war. Und sobald ich da kniete, kriegte ich eine eiserne Hand ins Genick und wurde in den Boden gedrückt. Bis zum geht nicht mehr, bis mir schlecht wurde. Und ich habe da unheimlich gewimmert. Und irgendwann war ein Punkt, wo man als Kind einfach reagiert und ich habe mich ihm entwunden. Also ich habe mich mit allen Vieren eingespreizt, bin ihm irgendwie ausgekommen, bin hochgeschnellt, habe nach Luft geapst und hatte im selben Moment wieder diese Hand im Genick. Und die drückte mich wieder hin. Und ich habe dann irgendwie als Kind nur gemerkt, mir wird so ganz komisch, mir kribbelt so der Kopf und das Gesicht und die Hände. Und was ist denn da? Ich habe das gar nicht kapiert, was da lief. Und habe dann, also wirklich im letzten Moment, es nochmal geschafft, ihm auszurutschen. Hörte einen wüsten Fluch hinter mir, ja, kniete dann da auf allen Vieren nach Luftjapsen und sagte, Papi, ich sehe nichts mehr, weil mein Kreislauf schon so weit runter war. Und im selben Moment hatte ich wieder diese Hand im Genick und plötzlich ließ die los und es kam so wütend, ja, geh mal mit.
Also er hat dann von Ihnen abgelassen, hat sich ja, doch noch eines Besseren besonnen.
Nee, da kamen Leute. Ich habe dann so, als ich allmählich wieder ein Bild vor Augen hatte, habe ich gesehen, dass in der Ferne ein Ehepaar mit einem kleinen Mädchen kam. Und ich schätze mal, dass diese Situation mir damals das Leben gerettet hat.
Zwei Fragen. Ja. Hat das jemals wieder probiert? Beziehungsweise wie konnten Sie dann ja weiter da leben mit diesen Eltern? Sie muss noch fürchterliche Angst haben dann vor denen, oder?
Ich hatte eine Wahnsinnsangst vor denen.
Ja, aber es ist nie wieder passiert?
Ja, indirekt. Es gab ja, habe ich ja im Trümmerkind beschrieben, mit 7 Jahren so eine zweite Situation, wo ich sicher bin, dass sie mich ans Messer liefern wollte.
Hm. Ja. Haben Sie mit Ihrem Vater später jemals wieder drüber geredet?
Nein. Schauen Sie, ich würde das gerne runterzählen, wenn man schon erzählt. Ja. Ich kam nach Hause, brüllend, verpisst, völlig verstört. Und da stand oben an der Treppe diese Stiefmutter in ihrem weißen Kittel. Als Kind wollen sie sich dazu flüchten und die war nur wie ein Eisberg. Und dann saß ich da auf dem Wohnzimmerboden, kniete da, brüllte wie am Spieß immer wieder dasselbe, ich hab doch nichts du, ich hab doch nichts du. Während sie jetzt ihm eine Riesenszene machte, dass ich noch lebendig herumlief.
Das erinnern Sie?
Das erinnere ich mich, ja genau, weil er immer sagt, ja, er hat sich ja so aufgeführt, er hat sich ja so aufgeführt und die hat ihn zusammengeschrieben bis zum geht nicht mehr.
Die hat sich bei ihm dann darüber beschwert, dass er das die Tat nicht
den Job nicht erledigt hatte, ja. Und das ist natürlich schon hammerhart, wissen Sie, und am nächsten Tag bin ich dann immer noch völlig verstört rumgelaufen an unserem Hof und dann sucht man als Kind intensiv die Nähe der Eltern und ich kam rein ins Wohnzimmer, da saßen die beiden in einem ernsten Gespräch und es ging erkennbar über mich und mein Alter sagte dann, Mimi, das ist jetzt alles nichts, wir müssen den jetzt aufziehen. Woraufhin sie sagte, und an wem bleibt's hängen an mir, du musst zwei nicht glauben, dass ich mich da besonders reinhänge. Das war alles so vor mir, sodass ich mir sagen könnte, jetzt habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung, wie diese Kindheit verläuft. Weil als Kind kapieren sie was.
Na klar, Kinder verstehen viel mehr, als wir denken. Ja, klar. Aber nochmal, warum haben Sie Ihren Vater später, als Sie selber erwachsen waren, nie darauf angesprochen? Sie müssen ihn doch gehasst haben.
Jein. Weil erstens hat er ab jetzt mich gehasst und zwar abgrundtief. Weil immer, wenn ich an ihm vorbeilief, habe ich ihn erinnert. Und sie natürlich auch. Und die beiden haben sich in einen Hass und in Projektionen reingesteigert, was später so weit ging, dass er mir unterstellt, ich sei Terrorist geworden, was völlig kranker Schwachsinn war. Also im Prinzip ist das Täterverhalten, ja die Schuld auf den anderen zu projizieren, um sich selber zu entlasten. Und ich habe, ich muss es so sagen, in dieser Kindheit und Jugend eine schlichte Hölle erlebt. Also es verging kein Tag ohne Demütigungen, Beleidigungen.
Sind Sie auch geschlagen worden?
von ihr öfter mal, so hatte ich so einen nassen Lumpen im Gesicht. Mhm. Ja. Mein Vater, der hat mich nur 2-3 Mal verdroschen, allerdings hat er mich als Kind mal blutig geprügelt. Also
jetzt haben fein Kinder, war's nicht. Jetzt haben Kinder ja, diverse Fähigkeiten, sich dann in so eine Traumwelt zu flüchten, um die Realität überhaupt ertragen zu können. Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe das ähnlich gemacht. Also ich habe mir so eine schöne Parallelwelt fantasiert und mir immer Dinge ausgedacht. Also erstens habe ich natürlich immer mir meine Mutter vorgestellt. Das war so ein bisschen die Erlösung. Wenn die da wäre, wenn ich die sehen könnte, dann wäre alles in Ordnung.
Die Sie verlassen hat, als Sie 2 waren?
Ja, die ist durchgebrannt mit einem anderen Mann.
Haben Sie die jemals wiedergesehen?
Mit 15 habe ich sie zum ersten Mal wiedergesehen. Wir haben es dann noch ein paar Mal probiert, aber es hat nicht mehr funktioniert.
Also Sie haben sich Ihrer Mutter vorgestellt. Was hat Ihnen noch geholfen? Die Bücher?
Ein ganz, ganz großes Plus waren meine Großeltern, die Eltern meiner Mutter, die sehr einfache Leute waren. Also der Opa war ein Quartalssäufer und ein Schläger. Aber zu mir war er wunderbar. Das war so ein Anker, den ich hatte. Ich denke, ohne die hätte ich es nicht geschafft.
Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass es an ein Wunder grenzt, dass Sie noch leben. Wie haben Sie es denn dann geschafft, trotzdem Abitur zu machen? Sie haben ja dann Karriere gemacht, darüber werden wir gleich sprechen. Wie geht das, wenn man so beschädigt ist von Kindheit an?
Es ist schwer. Es ist erstmal schwer. Mir ging es auch in dieser Jugend natürlich psychisch schlecht. Ich hatte auch eine umfangreiche Symptomatik entwickelt, ohne da jetzt in die Details zu gehen. Also ich habe schon sehr, sehr schwer zu tragen gehabt an diesen Jahren, weil ich ja auch kein Zuhause hatte. Mir wurde ja oft körperlich schlecht, wenn ich von der Schule nach Hause kam, mir vorstellt, jetzt gehst du da wieder rein. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich lasse nicht zu, dass die mein Leben zerstören. Ich lasse das nicht zu. Ich halte so lange aus, bis ich volljährig bin und dann mein eigenes Leben habe.
Haben Sie eine Erklärung dafür, woher diese Stärke kam oder kommt?
Ich neige zu der Auffassung, Sie haben ja gar keine Alternative. Entweder krepieren Sie oder Sie wachsen.
So, und viele wären wahrscheinlich, wie Sie sagen, krepiert.
Ja.
Sie haben es überlebt. Sie haben dann Jura studiert, Sie haben Karriere gemacht mit einer eigenen Werbeagentur dann
in Bonn. Ja.
Was war das Geheimnis? Warum waren Sie so erfolgreich?
Ach, wissen Sie, als ich da endlich auch mein juristisches Staatsexamen hatte. Ich habe ja Fulltime gearbeitet, plus studiert. Es hat sich alles lange hingezogen. Ich habe natürlich auch sehr schwer getragen an dieser Jugend. Und es war nicht alles einfach. Und dann war das ein riesiges Durchatmen. Jetzt bin ich 30, jetzt lebe ich endlich.
Also Karriere machen war dann einfach im Vergleich zu dem, was Sie vorher schon durchgemacht haben.
Klar.
Sie haben ja zwischendrin auch noch Bestseller geschrieben, was ich auch nicht wusste, habe jetzt in der Vorbereitung eben festgestellt. Seitenstechen, was mit Gottschalk und Mike Krüger verfilmt wurde,
ist
ja auch von Ihnen.
Ja, das ist von mir. Das war mein Erstling.
Ja, da waren Sie ja noch ein junger Mann, 35.
Nee, das habe ich geschrieben mit 28.
Oder mit 28 schon geschrieben, mit 35 ist es dann verfilmt worden.
Ja, das ist 81 rausgekommen, da war ich gerade 30. Es war irre. Ich habe am 30. Januar mein mündliches Staatsexamen absolviert. Ein paar Tage drauf kam der Roman raus und 10 Tage drauf war ich bei Fuchsberger in der Talkshow. Das müssen Sie erstmal verkraften, natürlich. Ja.
Was für ein Auf und Ab, wie ich es geschrieben habe, so eine Fieberkurve.
Ja.
Ne?
Ja, war schon.
Sie können nur extrem, oder?
Das können nur extrem. Ich habe mir es nie ausgesucht. Aber ich hatte natürlich immer so eine Faszination fürs Außergewöhnliche. Und wenn Sie an meine Arktis-Touren denken, da haben mich natürlich auch Leute gefragt, brauchen Sie die Gefahr? Und ich habe gesagt, Quatsch. Aber wenn du das erleben willst, musst du was riskieren. Du musst akzeptieren, dass es schiefgehen kann.
Aber hängt das irgendwie zusammen, dass Sie als Kind dem Tod schon so nah waren, dass Sie später auch immer wieder solche Situationen gesucht haben? Ich will jetzt nicht den Hobbypsychologen spielen, aber gibt es da einen Zusammenhang?
Aus heutiger Sicht glaube ich, dass ich da einen unbewussten Wiederholungszwang hatte. Aus heutiger Sicht. Weil ich habe gerade in den letzten Jahren viel auch über mich selber nachgedacht und denke, bei dieser Anhäufung von hochdramatischen Szenen im Leben.
Es kann kein Zufall sein.
Es kann nicht mehr Zufall sein. Ja.
Oder einer will sie testen, wer auch immer.
Ich bin kein religiöser Mensch, ich glaube nicht, dass mich jemand testet. Ne?
Also all diese Erfahrungen haben Sie nicht zu einem gläubigen Menschen gemacht oder zu einem spirituellen Menschen zumindest?
Spirituell würde ich sagen, ja. Ja, jemand, der über die Dinge nachdenkt, sicher. Und wissen Sie, ich habe gerade auf meiner Inlandeisüberquerung Erlebnisse gehabt, wo ich einfach eine Landschaft von so unglaublicher Schönheit gesehen habe, dass ich sagte, ich kapiere, ich unterliege einer höheren Logik, die ich nicht verstehe. Und weil ich sie nicht verstehe, werde ich jetzt nicht kindisch und fantasiere mir was zusammen. ich muss einfach sagen, ich kapiere es nicht.
Ich akzeptiere, dass ich es nicht verstehe, aber es muss irgendwas geben.
Ob das jetzt Logos ist, ja, oder Buddha oder Jahwe oder Allah oder Jesulein, ist mir eigentlich wurscht. Das sind alles nur Chiffren für eine ungelöste Frage.
Sie waren ja dem Tod auch später relativ nah. Sie haben zwei Herzanfälle, glaube ich, gehabt. Herzmuskelentzündung.
Ja, das war eine zweijährige, sehr schwere Herzmuskelentzündung. Und die war 97, 98. Da bin ich eigentlich jeden Abend ins Bett und habe mir gedacht, bin gespannt, ob ich morgen wieder aufwache.
Wenn Sie nicht wieder aufgewacht wären?
Ja, mei.
Hatten Sie keine Angst vom Tod, vom Sterben?
Ja, natürlich. Erstens mal war ich 46 damals, zweitens hatte ich einen zweijährigen Sohn, den ich so wie heute immer noch sehr liebe. Und der hat mir einmal sogar das Leben gerettet und weiß es gar nicht. Und
darf ich da nachfragen, inwiefern hat er Ihnen das Leben gerettet?
Ich habe es nie erzählt, aber ich erzähle es heute mal. Okay. Ich war da schon ein halbes Jahr lang krank, war so Ende August 97 und habe eigentlich für mich begriffen, du wirst nicht mehr, du wirst sterben. Aber du wirst auch richtig elend krepieren, weil eine Herzmuskelentzündung jeden Tag 3, 4, 5 Mal Erstickungszustände, das macht sie mürbe. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich gehe lieber selber. Ich konnte eigentlich nicht mehr stehen, bin dann aufgestanden, habe mich zu meinem Safe geschleppt und meine 44 herausgenommen, 44 Magnum. Und wenn Sie das...
Da waren Sie zu Hause.
Da war ich zu Hause in meinem Schlafzimmer. Das ist ja ein todsicheres Kaliber. Und ich war am Punkt, wo ich sagte, nee, ich halte es nicht mehr aus. Es ist so entsetzlich, ich will nicht mehr. Es wird sowieso nichts mehr. Und wenn Sie das tun, dann verharren Sie nochmal. Ich saß also am Bett und überlegte.
Mit der geladenen Pistole?
Mit der geladenen Revolver. War eine Colt, ja. Und sagte so, erledigen wir es. Und in dem Moment, wo ich die Waffe heben wollte, genau in dem Moment, von draußen, patsch, 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 die Tür fliegt auf, mein zweijähriger Sohn kommt reingeschossen, ich schaff's gerade noch, die Waffe unter die Decke zu schieben. Der fliegt mir entgegen, übers ganze Gesicht grinsend, schmeißt mich um, ja, ich war ja so schwach, ich konnte gar nicht richtig sitzen, liegt auf mir, quietscht vor Vergnügen, gluckst, busselt mich ab, umarmt mich und schmust mit mir rum. Und das war der Moment, wo ich sagte, scheiße, ich kämpf nochmal.
Es hat sich gelohnt.
Ja, ja. Der weiß es bis heute nicht. Vielleicht hört er es jetzt.
Sie müssen ihm das auch persönlich erzählen.
Ja, ja, klar, klar.
Wie alt ist er jetzt?
Jetzt ist er 18.
Naja, dann wird er die Geschichte verstehen und auch verkraften können.
Ja, klar, klar. Aber das war so einer der Wendepunkte in meinem Leben, wo ich dachte, okay, es nützt nichts. Und dann bin ich dann nach Marburg zu meinem Kardiologen und habe gesagt, es geht ans Sterben. Okay, aber ohne Radau gehe ich nicht ein. Versuch haben wir noch. Und ich bin seltsamerweise wieder geworden und mache wieder Bergwanderungen und Sport.
Es war noch nicht der Zeitpunkt.
Ja, das ist ja das, was ich meine.
Ich meine, das ist wirklich, wirklich krass, wie junge Leute sagen würden, was sie alles mitgemacht haben, im Positiven wie im Negativen. Ja, ja. Sie haben an Erfolgen ja auch irrsinnige Sachen gefeiert. Sie haben den Staatspräsidenten von Katar beraten, ja, Verteidigungsminister von Gabun. Was sagt man solchen Leuten? Wie kommt man dazu? Also, wenn man das kurz erzählen kann.
Naja, also erst einmal dadurch, dass ich 30 Jahre in Bonn war und als Agenturchef da ja auch im Bundestag und in den Ministerien außen eingegangen bin, hat man natürlich Leute kennengelernt. Ja. Also ich habe ja von Kohl bis, was weiß ich, allen möglichen Leuten auch einfach Kontakte gehabt. Und einer meiner treuesten und besten Freunde, der Professor Gerd Langgut, der Politikwissenschaftler, ist gestern gestorben. Das war einer, mit dem ich viel zusammen war. Ich war mal als Mitglied einer Bundestagsdelegation in Abu Dhabi und wir lernten den Staatspräsidenten kennen, waren Abendessen bei ihm. Eine der beiden Personen, die mich am meisten in meinem Leben beeindruckt haben, dieses zerfurchte alte Beduinengesicht, ja, der erzählte, wie er aus dem Nichts heraus dieses Land aufgebaut hatte. Und am nächsten Abend hieß es dann, ja, wir fahren jetzt zum Emir von Katar, dem Gestürzten. Und der deutsche Botschafter panisch davon, ja, später darf nichts bekannt werden, ja, weil wir ja schon die neue Regierung anerkannt hatten. Und da stand also ein arabischer Potentat saß auf seinem Thron mit dem ganzen, also Hofstaat, das war wie 1001 Nacht. Und der raste vor Wut. Ja, der hielt so eine Rede auf Arabisch. Er wolle zurück an die Macht und er sei stark genug für Ordnung zu sorgen. Und dann hat mir am nächsten Tag ein hoher arabischer Geheimdienstoffizier gesagt, das ist ihre geschäftliche Chance. He is desperate. Ja, und ich habe ihm dann ein Konzept geschrieben, wie er zumindest über westliche Medienarbeit nicht in Vergessenheit gerät. Wobei makaber war, am Morgen nach unserem Treffen hat der in Doha einen Gegenputsch versucht. Wurden 140 Leute verhaftet, 19 Todesurteile, 17 Mal lebenslänglich. Und der Anführer des Gegenputsches, der Jassim, der wurde in einem arabischen Land gekidnappt für den Prozess. Und derzeit kam ein arabischer Berater und sagte, der Botschafter von Katar hat uns beide eingeladen nach Katar. Und gesagt, die haben da in den Scheiben verlassen, war das Land wieder, das Lassen war besser. Und ich muss zugeben, ich habe das damals in der Tragweite nicht so übersehen.
Sollte man vorsichtig sein, wenn man mit solchen Leuten Geschäfte macht, oder?
Ja, vor allen Dingen war ja so, dass der Sohn, der ja heute noch an der Macht ist, den Alten beschuldigte, er hätte 2 Milliarden Dollar gestohlen aus der Staatskasse und hat ihm dann international die Konten sperren lassen. Und dann wurde zum Schluss aus unserer Zusammenarbeit nichts mehr.
Ach so, der hatte dann keine Kohle mehr.
Der war dann erstmal trockengelegt, musste seinen Sturz akzeptieren und kriegte dafür die Konten wieder frei.
Ja. Also was man da alles so für Leute kennenlernt im Laufe so eines langen Lebens. Ja. Wann haben Sie erkannt für sich, dieses höher, schneller, weiter, noch mehr Geld, mehr Erfolg, das bringt alles nichts, es geht um andere Dinge im Leben?
Ich bin mal selbstkritisch. Ich denke, in dieser Vorkrankheitsphase habe ich mich sehr geschmückt mit Erfolg. Vielleicht
da wollten Sie gerade auch nach Hongkong expandieren.
Ja, das ist ja eine geile Sache. Ich hatte schon jemanden in Bangkok und ich hatte Verhandlungen mit einer Firma in Hongkong, um auch da Zweigstellen aufzumachen, weil ich sagte, asiatische Kunden, die auf deutsche Messen gehen, brauchen eine deutsche Agentur und die bringt ihr uns. Das wäre gut gelaufen. Aber natürlich, wissen Sie, dann haben Sie einen Pool im Keller, dann fahren Sie einen 600er Mercedes, dann tragen Sie ja Valentino-Anzüge und haben schon das Gefühl, ich bin jetzt jemand.
Und dann geht's abwärts.
Ja, innerhalb Monaten. Also es war einfach ein Horror. Ich habe gesehen, wie mir mein Leben auseinanderflog in dieser
Krankheitszeit. Diese Herzmuskelentzündung kam, weil Sie sich schlichtweg überlastet hatten in jeder Hinsicht?
Das ist mir zu einfach. Es ist ungeklärt. Es gab noch ein paar Sachen, die mir zusätzlich zusetzten. Und ich weiß auch nicht, ob ich nicht in Peking oder Jakarta oder Abu Dhabi irgendwo mein Virus aufgefangen habe.
Kann natürlich sein. Aber durch diese Krankheit haben Sie verstanden, so geht's nicht weiter?
Ja. Also ich bin wirklich aus der Reha gekrochen, aus allen Vieren, so im, glaube ich, Mai 98 und hatte das feste Gefühl, zum Agenturchef tauge ich nicht mehr, ich sehe keinen Sinn mehr drin. Und abgesehen davon, ich war auch so geschwächt, dass ich am Schreibtisch immer wieder einschlief. Ich brauchte ja noch 3 Jahre hinterher, um wieder
das auf die Beine zu kommen. 3 Jahre gedauert, bis Sie wieder hergestellt
waren. Haben die mir schon in der Klinik gesagt, Sie werden 3 Jahre brauchen, bis Sie wieder normal drauf sind.
Aber heute sind Sie wieder wie neu?
Ja, mal wie neu, mit 62 ist man nicht mehr neu. Aber mir geht's gut.
Gut erhalten.
Mir geht's gut.
Gut gebraucht.
Ja. Ich könnte nur nicht mehr, sagen wir, eine Inland-Eisüberquerung machen, da würde ich Herzrhythmusstörungen kriegen. Ja. Aber ansonsten bin ich gut drauf.
Ja, aber worum geht's jetzt im Leben?
Ich neige nicht dazu, den Leuten Ratschläge zu geben, weil
worum
das
geht's für Sie?
Also für mich ist etwas unheimlich Schönes, dieses Gefühl, ich habe meine Mitte gefunden. Ja. Ich habe eine süße Partnerin, mit der ich schon seit über 3 Jahren zusammen bin. Ich habe einen Sohn, auf den ich unheimlich stolz bin. Ich habe, was immer wichtig war, ein umfangreiches literarisches Werk. Im Juni, was mich unheimlich freut, die Premiere im Blutenburg-Theater mit dem Stück von mir, Die Hinrichtung.
Mhm. Ja, übrigens, ihr erfolgreichstes Stück.
Ja, könnte man sagen, aber ich finde das tiefenpsychisch interessant. Es ist ja eine Satire auf eine Erhängung, bei der nichts funktioniert. Und eigentlich ist es die Geschichte einer Tötung, die schief geht.
Das also durchzieht ihr Leben, ja.
Unbewusstes arbeitet manchmal sehr interessant nach und man merkt es erst später, was wirklich abgeht.
Aber Sie wollen aufhören zu schreiben, habe ich gehört.
Ja.
Warum, wenn es gerade so gut läuft?
Ehrliche Antwort, ich habe die Schnauze voll.
Ja, was wollen Sie denn dann machen? Wollen Sie das Garteln anfangen? Oder?
Nein, das, ich habe genug zu tun. Also erstens mal, wissen Sie, das Schreiben ist etwas Wunderschönes.
Ja.
Und ich habe jetzt auch einen Roman in den letzten 5 Jahren geschrieben, da habe ich 550 Seiten. Ja, vielleicht 250 bräuchte ich noch, aber ich habe gemerkt, ich werde immer langsamer, mir fehlt der Drive. Und es gibt außerhalb des Schreibens ja eine Verlagsszene, eine Film- und Fernsehszene, wo ich mir immer mehr dachte, Dünkel, miese Manieren, Unzuverlässigkeiten, du bist immer in der Position des Bittenden und das ist für einen Mann meiner Lebensgeschichte eigentlich etwas schwierig.
Haben Sie abgeschlossen damit. Ja. Was Sie ja sonst noch tun, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. Sie beraten Manager und Selbstständige, Sie coachen, um Burnouts zu verhindern.
Ja, das ist ja nur eines der Themen.
Aber ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit.
Ja, es zeigt vor allen Dingen, welche Art von Menschenverachtung in unsere wirtschaftlichen Praktiken eingezogen ist. Dass Menschen nur noch als Funktionsgrößen definiert und ansonsten missachtet werden. Wissen Sie, ich habe Manager gecoacht, die sagten immer, wenn wir Außendiensttagungen haben mit unseren 300 Leuten, dauert es eine Viertelstunde, dann haben wir einen riesen Eklat und wir wollen es gar nicht. Und das ist wahnsinnig spannend. Da müssen Sie überlegen, ich habe ja auch nun wirklich eine Analyse hinter mir und habe mir auch eine Lehranalyse bescheinigen lassen. Also ich gehe immer in das, was läuft, unbewusst ab. Und ich finde das so faszinierend, wenn dann Leute anrufen und sagen, Mensch, wir wären ohne Sie untergegangen, das lief so toll, diesmal lief es ganz anders.
Also Sie beraten nicht nur, was die Burnout-Gefährdung betrifft, sondern grundsätzlich, wie Manager besser auch mit ihren Mitarbeitern umgehen können?
Ja, und wie sie vor allen Dingen mit sich selber umgehen. Ja. Meistens haben die ja sich selber gegenüber so eine Vernachlässigung, dass sie sagen, du musst funktionieren. Und irgendwann sagt Körper oder Psyche, es geht aber nicht mehr so. Mhm. Und ich unterteile auch nicht, sagen wir mal, zwischen Konfliktmanagement und Burnout, weil ich denke, das ist immer ein Komplex. Da ist immer ein Mensch drin mit richtigen Nöten, die er nicht aussprechen darf im normalen Job.
Die er vielleicht auch selber gar nicht kennt oder nicht bewusst gemacht hat.
In aller Regel.
Was sind denn so die ersten Anzeichen? Wann sollte sich einer Sorgen oder Gedanken machen?
Also wenn einer dieses umfassende Erschöpfungsgefühl hat und sagt, ich stehe auf und ich bin schon hin. Und wenn er fast nichts anderes mehr denkt als Job. Und wenn er dann auch so eine Distanz hat zu allen anderen oder auch so zynisch wird, dann meine ich, wird es höchste Zeit, da was zu tun.
Und was kann er dann tun? Wenn er nicht gleich zum Experten gehen will, sondern was kann man an sich selber denn so in Kleinigkeiten verändern?
Ich glaube nichts. Ich glaube, wenn Sie in dem Punkt sind, brauchen Sie Hilfe.
Dann ist schon zu spät,
um sich selbst zu helfen. Das Erste, auch was ich mit meinen Leuten immer mache, ist, dass ich mal sage, ja, schauen wir mal, müssen Sie nicht erstmal zum Arzt? Ja. Also ich hatte für eine Zeit, habe gesagt, morgen sind Sie bei Ihrem Hausarzt A, Antidepressivum, B, Injektionen gegen Erschöpfung. Weil ich will ja nicht, dass der umkippt und ich kann ihn nicht behandeln, ich kann ihn nur beraten. Dann mache ich eine strikte Trennung.
Von welchen Größenordnungen sprechen wir denn? Haben Sie da eine Ahnung, wie viele Leute das inzwischen betrifft? Und es sind ja nicht nur Manager, das betrifft.
Das
kann ja auch die Krankenschwester betreffen.
Wir haben inzwischen eine Ver-15-fachung dieser Diagnosen und der Ausgaben für Tranquilizer. Also mal Daumen mal Pi. Das nimmt dermaßen zu, ja, dass ich mich immer wieder frage, was ist da los?
Ja, und was ist los?
Die Unfähigkeit, Grenzen zu setzen. Und Unfähigkeit nicht als Vorwurf gemeint, sondern als etwas, was einer nicht mehr schafft. Entweder weil der Druck von außen zu groß ist oder weil der innere. Und wissen Sie, wenn Sie dann so einen ausgewachsenen Manager vor sich sitzen haben mit 45, der Rotz und Wasser heult, weil er nicht mehr kann. Ich bin nicht aus Holz. Also da gehe ich schon mit und denke mir, aber ich schaue, dass ich dich wieder auf die Beine kriege. Bisher habe ich es immer geschafft.
Ja, sehr lohnende Tätigkeit. Aber nochmal, wenn es schon so weit ist, haben Sie gesagt, dann ist es meistens schon zu spät, dann braucht einer auch medizinische Hilfe.
Ja.
Vorher, was kann man denn vorher tun, wenn man so das Gefühl hat, mein Job, der frisst mich langsam auf oder das wird immer mehr oder ich genüge dem vielleicht nicht so ganz. Wie kann man denn die Grenzen setzen?
Ehrlich gesagt, ich halte die Frage für falsch.
Wie lautet die Frage richtig?
Wissen Sie, ich denke, wenn einer das alles nicht mehr kann, dann hat er in seinem Ich irgendwo eine Schwäche, die er nicht geregelt kriegt. Und wenn Sie dann sagen, mach halt so oder geh in Tanzclub oder treib Sport, das ist alles zu oberflächlich. In aller Regel, habe ich festgestellt, sitzen damals ganz frühe Erlebnisse. Ich hatte mal einen Manager, der als Kind unheimlich unglücklich war, weil er das Gefühl hatte, seine Mutter ignoriert ihn immer. Was hat er gemacht? Er hat einen Mechanismus entwickelt, gefällig zu sein, immer alles mitzumachen. Bis er kurz vorm Umkippen war. Da können Sie nicht sagen, ja, mach halt, sondern mein Job ist, dem nichts zu raten, sondern herauszufinden, was ist los? Wo kommt dieses unbewusste Muster her? Ich darf keine Grenzen setzen, ich muss mich hergeben. Das ist ja das Gefährliche.
Also eine sehr komplexe Geschichte. Da ist es nicht getan mit so banalen Ratschlägen wie lerne Nein zu sagen oder
also,
such dir ein Hobby oder...
Mir hat mal
kümmere dich mehr um deine Frau.
Der Personalchef von einem großen Chemiekonzern gesagt, ich habe gesagt, der geht 4-5 Mal zu Ihnen, dann kriegt er so ein Leck mich am Arsch Gefühl und dann ist alles in Ordnung. Habe ich gesagt, ja, so schackst du aus.
So schackst du aus. Wie hat er reagiert?
Ja, erstmal betröppelt und ich leiste mir es aber auch, vielleicht der Vorteil eines gewissen Alters, solche Leute auch mal zusammenzufalten und zu sagen, so, jetzt kühl mal runter von deinem hohen Ross. Wir machen das anders. Und in aller Regel habe ich ja festgestellt, dass Wirtschaftsleute mal ganz dankbar sind, wenn ihnen einer sagt, was Sache ist.
Und dafür sind Sie da?
Es ist mein Naturell. Wissen Sie, der Vorteil, dieser Krisen, die ich durchlebt habe, liegt auch darin zu sagen, also ich scheiß mir nichts mehr.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Späth. Ich scheiß mir nichts mehr. Wenn wir alle irgendwann dahin kommen, das sagen zu können und auch noch mit Überzeugung, dann haben wir viel geschafft im Leben, oder?
Leben ist ein Prozess und es gibt keine stehenden Lebensabschnitte. Aber ich bin noch neugierig, was kommt. Statistisch habe ich vielleicht noch 15, 20, 25 Jahre vor mir. Jetzt bin ich gerade an einer relativ großen Kapitalmarktemission, weil ich meine ersten beiden Actis-Romane verfilmen will. Also ich habe wieder was in petto und bin da recht zufrieden.
Und das ist schön zu hören. Bernd Späth. Ja. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.